Ihr wisst, wir sind gerade in der Visionsreihe. Wir haben uns als Gemeinde eine Vision gegeben und wir haben einen Claim, der besteht aus drei Worten: göttlich, menschlich und geliebt. Und die letzten zwei Sonntage haben wir über die ersten beiden Worte gesprochen: göttlich und menschlich. Und heute geht es um das dritte Wort: geliebt. Unter dem Stichwort göttlich haben wir uns angeschaut, dass wir von unserem Ursprung her von Gott kommen. Wir sind von Gott gemacht. Und dass wir in der Gegenwart aus Gott leben, durch das, was er uns schenkt, durch die Gaben seines Geistes. Wir streben als Menschen nach Gott, weil wir wissen, wir sind auf ihn hin geschaffen und bei ihm finden wir echtes Leben. Und in Zukunft sind wir auf Gott hingeschaffen. Er hat einen Ort für uns bereit in der Ewigkeit, in dem er uns, die wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, gern in Empfang nimmt. Und so sind wir göttlich als Gemeinde, ne? Aber wir sind auch menschlich. In all dem, wie wir uns nach Gott ausstrecken, machen wir auch Fehler. Wir sind aber auch göttlich darin, dass Gott gesagt hat: Hey, ich schätze euch wert, dich schätze ich wert als Mensch. Ich will mit dir als Mensch Gemeinde bauen. Jeder von uns ist da herzlich eingeladen, an Gemeinde mitzubauen und von Gott sich einen Platz zuweisen zu lassen in der Gemeinde. Das ist eine große Ehre für uns Menschen, dass Gott uns dazu beruft. Aber da ist natürlich auch, mit unserer Schwäche kommen wir da natürlich auch rein. Und das sorgt manchmal für Reibung. Göttlich und menschlich, das reibt sich auch manchmal. Und deswegen stellen sich schon ein paar Fragen. Ja, wie können wir das leben, dieses Spannungsfeld zwischen göttlich und menschlich? Wie können wir uns gegenseitig annehmen in der Unterschiedlichkeit? Wie können wir uns vergeben, wenn wir mal Fehler gemacht haben? Wie einander nicht zu sehr auf den Keks gehen? Wie nicht aneinander zerbrechen? Wie trotz Unterschiedlichkeit wertschätzen? Darum geht es in unserem dritten Wort heute, ein Wort geliebt. Weil wir sind geliebt und können Gott und einander deshalb lieben, weil wir geliebt sind. Und können deshalb auch unser Umfeld lieben und sie gerne zu Gott einladen. Liebe. Liebe soll in unserer Gemeinde eine zentrale Rolle spielen. Das haben wir uns vorgenommen, weil Liebe in der Bibel auch eine zentrale Rolle spielt. Als Jesus gefragt wurde, welches denn das wichtigste Gebot der Welt sei, kennt ihr vielleicht die Geschichte, ne? Wird uns in mehreren Evangelien überliefert, unter anderem auch im Matthäus-Evangelium. Und da steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Alles gesagt mit diesem Doppelgebot: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. So zentral ist die Liebe für Jesus. Ganz schön krass, oder? Gut, vielleicht leuchtet uns auch ein, ne? So Liebe, ein bisschen Liebe ist ja für jeden toll und jeder, der hört lieben, der denkt, ja gut, das ist ein guter Wert, der kann man mal machen. Aber was bedeutet der? Was ist damit gemeint? Ja, so piep, 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 wir haben einander lieb, ist das so gemeint, dass wir einfach so ein bisschen kuschelig aus uns machen? Was ist gemeint, wenn wir über Liebe reden? Darum soll es heute gehen. Und ich habe einen Schlüsseltext uns mitgebracht aus der Bibel, aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und den lesen wir mal zusammen. Dort schreibt Johannes: Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Lieben, Liebe, geliebt und ganz viele andere Variationen von diesem Wort Liebe lesen wir in den paar Versen. Und der ganze erste Johannesbrief hat dieses Thema als Hauptthema. Die Liebe. Die Liebe Gottes zu uns, unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen und zu den Menschen, die in der Gemeinde sind, aber auch zu den Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Liebe. Aber von was redet Johannes da, wenn er von Liebe spricht? Was ist Liebe? Stell dir mal vor, du müsstest einer KI, die noch gar nicht weiß, was Liebe ist, beibringen, was Liebe ist. Du müsstest die programmieren. Vielleicht kannst du nicht programmieren, aber du hättest einen Programmierer und dem müsstest du sagen, was Liebe ist, damit er es einer KI beibringen könnte. Was ist das dann, Liebe? Wie würdest du Liebe beschreiben? Wie würdest du jemandem Liebe beschreiben, der selber Liebe noch nie gefühlt hat? Geht es überhaupt? Wie müsstest du die KI programmieren? Vielleicht bist du selbstbewusst und du sagst, ja, schau her, so wie ich mit meiner Frau umgehe, das ist Liebe. Mal fragen, ob deine Frau das auch so sieht. Oder vielleicht sagt sie dann, ja, oh nein, ich brauche nicht noch jemanden, der seine Unterhosen im Bad liegen lässt. Ja, kann ja auch sein, wenn das Liebe ist. Kann ja passieren. Aber im Ernst, was ist Liebe? Was ist Liebe? Ein bestimmtes Verhalten? Ein Gefühl? Kann man das überhaupt programmieren? Hört es nicht schon auf, Liebe zu sein, wenn man die programmiert oder wenn man die einfordert? Vielleicht hat dein Ehepartner das mal zu dir gesagt und gesagt, hey, du liebst mich zu wenig. Ich wünsche mir, dass du mich mehr liebst. Und dann ist das schwierig, oder? Liebe auf Knopfdruck. Weil das Wissen, dass jemand mich liebt, nur weil er programmiert ist, oder weil ich es eingefordert habe, macht ein komisches Gefühl, oder? Diese Liebe fühlt sich nicht echt an. Liebe lässt sich nicht irgendwie erzwingen oder machen oder erschaffen, wenn sie echt sein soll. Liebe ist komplex. Wir merken, dass je genauer wir Liebe definieren wollen, je mehr wir sie runterbrechen wollen und erklären wollen, desto schwieriger wird's. Desto schwieriger wird's. Paulus hat mal versucht, Liebe zu definieren. In 1. Korinther 13, vielleicht kennt ihr dieses Kapitel, wo Paulus Liebe beschreibt, wunderschöne Worte dafür findet, was Liebe ist. Es ist für mich der zweitbeste Text über Liebe, den ich in meinem ganzen Leben jemals gelesen habe. Der beste Text ist der, den wir gerade gelesen haben, weil da steht in Vers 8, denn Gott ist Liebe. Es ist für mich die perfekte Definition von dem, was Liebe ist, weil Liebe hier nicht eine Erklärung ist, nicht nur irgendwas, was intellektuell passiert, nicht etwas, das wir abhaken können in einer To-Do-Liste, sondern weil das tatsächlich geknüpft ist an Gott. Personal ist es. Echte Liebe ist nämlich nichts, worüber man philosophiert, das man nur beschreibt. Echte Liebe verstehe ich nur dann, wenn ich sie selbst erlebe, oder? Wenn ich sie selbst erlebe, die Liebe, dann verstehe ich sie. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir beschränkte Wesen sind. Und wir erleben zwar alle ein Stück weit Liebe von unseren Eltern. Der eine mehr, der andere vielleicht weniger. Aber wir erleben das. Wir erleben Liebe von Kindern, von Ehepartnern, von Lebensabschiedsgefährten, von Freunden, von was weiß ich wem. Aber eben immer nur in der Beschränkung, wie der Partner oder der andere Mensch sie weitergeben kann. Und da erleben wir auch viel Romantisierung in dem Ganzen. Diejenigen von euch, die verheiratet sind, vielleicht schon ein paar Jahre, die wissen das wahrscheinlich. So kurz bevor sie verheiratet waren und kurz danach ist Liebe noch so ein Riesending. Ganz anders, als es jetzt ist, vielleicht nach 20 Jahren Ehe oder nach 30 Jahren Ehe. Man hat viele Dinge vielleicht idealisiert, romantisiert und das ist auch gut so. Und das ist auch schön, das zu erleben und das so zu leben. Aber Liebe wächst, verändert und man merkt dann plötzlich, dass manche Dinge über Liebe, die man früher gedacht hat, gar nicht so richtig waren. Dass Liebe einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Dass Liebe, dass andere Dinge wichtig sind für Liebe. Liebe wird manchmal romantisiert von uns Menschen, manchmal überhöht. Wir erwarten uns das Lebensglück von Liebe vom anderen Partner. Solange du bei mir bist, bin ich glücklich. Und das denken wir dann wirklich, dass der andere das einem schenken kann, dieses lebenslange Glück. Aber Liebe hat auch viel mit Verletzung zu tun. Weil je mehr ich jemanden liebe, desto mehr werde ich von ihm verletzt. Ist ja ganz normal. Wenn du deinen Partner über alles liebst, dann bist du mehr von dem verletzt, was er falsch macht, als wenn du eine Person an dir schuldig wird, die du gar nicht liebst, zu der du gar keine Beziehung hast. Ja, wenn du im Auto fährst und jemand nimmt dir die Vorfahrt, dann ist das egal, du kennst die Person ja nicht. Aber Fehler, die dein Ehepartner macht, die gehen tiefer. Enttäuschungen sitzen tiefer, je größer die Liebe ist. Auch in der Gemeinde ist das so. Wenn wir einander lieb haben und auch diese Erwartungen haben, dass wir einander lieben, wenn uns jemand aus der Gemeinde verletzt und schuldig an uns wird, dann trifft das oft viel tiefer, als wenn das vielleicht ein Arbeitskollege macht oder jemand anders, zu dem man nicht so einen Bezug hat. Also, unsere Liebe ist fehlerhaft von uns Menschen und deswegen brauchen wir diese Definition von Liebe, die größer ist als wir selbst. Gott sagt, er ist Liebe. Diese reine Liebe, nach der sich jeder Mensch im tiefsten Innern sehnt, die ist größer, als wir sie uns gegenseitig geben können. Sie ist nur in Gott zu finden. Gott ist Liebe, absolut rein, absolut vollkommen. Und deswegen ist es für mich die beste Beschreibung von Liebe, wenn ich mir Gott nähere, mich dieser Liebe aussetze. Schau, wie er liebt und diese Liebe nicht nur von außen anschaue, sondern mich dieser Liebe auch aussetze. Und diese Liebe, die Gott ist, die wird sichtbar. Und jetzt lese ich nochmal aus 1. Johannes 4 aus unserem Predigttext. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott war schon immer Liebe, auch vor Jesus. Aber in Jesus wurde sie uns ganz deutlich sichtbar gemacht. Der kam in eine Welt voller Sünde. Ja, zu Menschen, die zu großen Teilen gar nichts von ihm wissen wollten damals. Und heute ist es ja immer noch so. Zum großen Teil wollen Menschen nichts mehr von Gott wissen. In Deutschland auch immer weniger Menschen, die was von Gott wissen wollen. Und da kam er trotzdem hinein. Und zu Menschen, die fehlerhaft sind. Zu Menschen, die schuldig wurden aneinander und an ihm. Und es zeigt uns etwas über Liebe. Es zeigt uns, dass Gottes Liebe keine Vorbedingungen hat. Nicht Schönheit war die Ursache von Liebe. Gott ist nicht auf die Welt gekommen, weil die Menschen so schön sind. Nicht gutes Leben, dass man gut und richtig lebt und nach den 10 Geboten lebt und darüber hinaus vielleicht noch mehr Gebote erfüllt. Nicht das war der Grund, warum Jesus auf diese Erde kam. Weil die Menschen alle so toll das eingehalten haben, was gut war. Nicht ein mega konsequenter Gehorsam, sondern sein Wesen war der Grund. Weil Gott Liebe ist. Er ist sie. Im Wesen ist Gott Liebe. Und deswegen kam er. Und zum Glück sage ich da, oder? Stell dir mal vor, der perfekte Gott, er braucht ein perfektes Gegenüber. Stell dir mal vor, er als der perfekte Gott, er bewertet sein Gegenüber nach den Kriterien, die er selber hat. Dann wird es sehr mies aussehen für uns Menschen. Kein Mensch hätte da irgendwie eine Chance, von ihm geliebt zu werden. Er braucht kein gleich perfektes Gegenüber, sondern er liebt, weil er vom Wesen her Liebe ist. Wir reden von der bedingungslosen Liebe, wenn wir von der Liebe Gottes reden. Du wurdest so als Sünder geliebt, du und ich, sagt Johannes auch in seinem Brief. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Geliebt um seiner selbst willen, um Gottes willen. Um seiner selbst willen sind wir geliebt. Und das ist ein Unterschied, oder? Was wäre das ein Booster für deine Ehe, wenn du die Liebe zu deinem Partner nicht daran festmachst, wie er aussieht, wie er die Aufgaben erfüllt, wie er deine Wünsche erfüllt, sondern wenn du liebst aus deinem Wesen heraus? Überleg mal, was das für ein Unterschied wäre. Und überleg mal, wenn dein Partner dich genauso lieben würde. Stell dir mal vor, du würdest die Liebe, die Gott zu dir hat, so aufgesogen haben, so verinnerlicht haben, dass du Liebe weitergeben kannst, die ähnlich ist wie seine Liebe. Weil diese Liebe zu deinem Wesen geworden ist. Sie ist zu deinem Wesen geworden. Sie braucht keine Bedingungen mehr. Stell dir das mal vor. Was wäre das für ein Booster für die Nächstenliebe hier in der Gemeinde, wenn du die Leute in der Gemeinde nicht liebst, weil sie dir sympathisch sind oder weil das Lieben Gottes und jetzt, weil du mit Gott verbunden bist, auch deinem Wesen entspricht. Also das Lieben entspricht Gottes Wesen und weil du mit Gott so verbunden bist, auch deinem Wesen. Stell dir mal vor, das wäre so. So würdest du hier in der Gemeinde lieben. Wie würdest du denn umgehen mit Fehlern, die anderen machen? Welche Toleranz hättest du? Wie würdest du dann damit umgehen, wenn andere anders sind als du? Was für ein Booster wäre das für die Nächstenliebe? Was für ein Booster für die Liebe gegenüber deinen Kindern? Der Erwartungsdruck wäre nicht mehr so groß. Oder gegenüber deinen Eltern. Fehler, die sie gemacht haben, könntest du leichter verzeihen, weil Liebe dein Wesen ist und nicht mehr an Bedingungen geknüpft ist, die deine Eltern oder deine Kinder oder wer auch immer einhalten muss. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn das zu unserem Wesen geworden ist. Oder wenn auch in zum nächsten Liebe geht, zu Menschen, die du gar nicht kennst, zu Menschen, die in Not sind. Was wäre das für ein Booster, wenn du die Menschen in Not lieben würdest, nicht weil sie deine Liebe verdient hätten, sondern weil in deinem Wesen ganz fest verankert die Liebe schlummert. Andere zu lieben, ist nämlich die Konsequenz von Gottes Liebe zu dir. Wir lesen weiter im Johannesbrief. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Was für starke Sätze, oder? Nächstenliebe ist für Christen keine Frage. Es ist nicht die Frage, sollen wir lieben, wen sollen wir lieben, sollen wir in der Liebe wachsen, sollen wir mehr verändert werden in das Wesen Gottes, in seine Liebe. Nee, das ist eine Verpflichtung. Weil wir so geliebt wurden und werden von Jesus, bedingungslos, vergebend, in unserer Unvollkommenheit, weil wir so geliebt werden, lieben wir. Ich kann mich nicht von Gott lieben lassen und dann den Nächsten nicht lieben. Das geht einfach nicht. Wenn ich nicht liebe, so sagt es Johannes in unserem Text, dann Vers vorher, in Vers 8, ein paar Verse vorher, dann habe ich Gott noch nicht erkannt. Wenn ich nicht liebe, habe ich Gott noch nicht erkannt. Ich kenne dann Gott nicht, wenn ich nicht liebe. Weißt du, dass das Maß, wie gut du Gott kennst, nicht an Wissen über Gott, nicht an Bibelwissen, nicht an Werken gemessen wird, sondern an dem, wie sehr Gottes Liebe Raum in dir eingenommen hat. Unser Predigttext ist nicht der einzige Vers, der das so beschreibt. 1. Korinther 13 sagt das. Das Gleichnis des unbarmherzigen Knechts sagt das, das Jesus einmal gesagt hat. Die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern zeigt das. Da war das ja gerade Thema. Die Pharisäer haben alles so gut, wirklich gut gelebt, wirklich vorbildlich gelebt, ethisch wahnsinnig hochstehend gelebt, das Gesetz wirklich super eingehalten, aber sie hatten keine Liebe. Und das war das, was Jesus so wütend werden ließ. Zeige mir, wie sehr du deinen Nächsten liebst. Alle Deutschlehrer müssen jetzt mal kurz ein Auge zudrücken, das S soll ein W sein. Zeige mir, wie sehr du deinen Nächsten liebst und ich sage dir, wie gut du Gott kennst. Zeige mir, wie sehr du deinen Nächsten liebst und ich sage dir, wie gut du Gott kennst. kennst. Weil das ist unheimlich miteinander verbunden. Das, wie wir lieben und das, wie wir Gott kennen. Oder um es nochmal mit unserem Predigtext zu sagen, wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott kennen und Gott lieben, das können wir nicht voneinander trennen. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, du kennst Gott und dann nicht lieben. Das geht nicht. Gott wird in der Liebe erkannt. Gott wird in der Liebe erkannt. Die Menschen, die noch nicht an Gott glauben, die brauchen die Liebe der Christen, um an Gott zu glauben. Hast du das? Johannes verweist in Vers 12 darauf, Gott hat niemand je gesehen. Also niemand hat Gott gesehen. Wir Menschen können mit unseren Augen Gott nicht sehen. Wir können zwar sehen, was er gemacht hat und so, und können Schlüsse ziehen, aber wir können Gott nicht sehen. Aber wie wird er sichtbar? Daran, wie wir einander lieben. Das sagt Johannes hier. Daran, wie wir einander lieben, wird Gott sichtbar. Krass, oder? Du kannst nicht sagen, Jesus liebt dich und er ist am Kreuz für deine, hier ist das Kreuz, am Kreuz für deine Sünden gestorben und er hat für dich bezahlt und er liebt dich und dann im nächsten Moment kannst du an den Bedürfnissen dieses Menschen vorbeigehen. Und dann kann es dir nicht egal sein, wie es diesem Menschen geht. Wenn du diesen Menschen, dem du das Evangelium erzählst, nicht liebst und wenn das nicht deutlich wird, wie sehr du ihn liebst, dann kann er Gott nicht sehen. Wenn Leute hierher kommen und wir reden über den liebenden Gott und er sieht, wie wir nicht untereinander Liebe haben, wie wir untereinander nicht vergeben können, wie wir untereinander ständig Streit haben, wie die Unterschiedlichkeit von uns uns auseinanderbringt, wie soll er glauben, dass das wahr ist, was wir sagen? Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Das ist auch normal. Aber wenn ich erkennbar wird, dass wir nach dieser Liebe streben und dass sie Früchte trägt in uns, wie sollen Menschen dann erkennen, dass Gott wahr ist? Jesus sagt das mal im Johannesevangelium, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe und Gott kann man nicht trennen. Und in dem Maße, wie Liebe nicht in unserem Leben Raum gewinnt, in dem Maße haben wir uns verschlossen der Liebe Gottes gegenüber. Also kein Wunder hat die Liebe es in unseren Visionsclaim geschafft. Ne? Wenn Gott selbst Liebe ist, wenn Liebe das wichtigste Gebot ist, wenn Liebe der Schlüssel zur Gotteserkenntnis ist, wenn Liebe das ist, woran andere Gott finden können, dann gehört das in der Vision der Gemeinde ganz oben hin. Ganz oben hin. Und so stellt uns die Bibel die Liebe vor. Genauso. Als Christ kann man die Liebe gar nicht ernst genug nehmen. Sie soll der bestimmende Faktor in unserem Leben sein. Sie soll nicht nur abgearbeitet werden, indem dass wir ein paar Werke der Liebe tun, sondern sie soll unser Wesen bestimmen. Und das ist das Wachstumsfeld von uns und von Gemeinde. Und Gemeinde ist so gesund, wie ihre Besucher und Mitglieder sich von der Liebe bestimmen lassen. Johannes schreibt, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Die Liebe hat die Kraft, uns von Grund auf zu erneuern. Und es führt uns natürlich zu der Frage, die ich mir selber stelle und die ich an euch weitergeben möchte. Lässt du dich von der Liebe bestimmen? So wie Gott sie vorgelebt hat. Suchst du die Liebe Gottes für dich persönlich? Sprichst du dir die Liebe Gottes selber zu in deinem Versagen, in deiner Schwachheit, in deiner Sünde, genauso wie in den guten Zeiten deines Lebens, wenn du in den Spiegel guckst, was auch immer. Lebst du in dieser Liebe Gottes zu dir, lässt du dich von ihr bestimmen, so wie Gott sie vorgelebt hat. Dann lebst du in Gott und Gott lebt in dir. Und dann beginnt diese Grunderneuerung. dann kannst du nicht einfach unglücklich und selbstverurteilend bleiben. Veränderung findet in dir statt. Dann kannst du nicht einfach mehr nur für dich leben. Du kannst dann auch nicht einfach mehr an der Not von anderen vorbeigehen. Ja, Evangelisation und Diakonie und auch Seelsorge oder den anderen ein gutes Wort zusprechen, sie zu ermutigen, vielleicht auch mal zu ermahnen. Das passiert dann, weil die Liebe in dir Gestalt gewonnen hat. Das sind Früchte, Früchte aus der Verbindung mit Gott. Wie das ganz konkret aussehen kann, das ist total vielfältig. Ja? Die Konkretion der Liebe ist sehr vielfältig. Da wurde viel Bücher geschrieben und da steht in der Bibel auch sehr viel darüber und so. Das ist vielfältig und wir werden da in den nächsten Monaten auch viel immer wieder drüber hören. Man kommt gar nicht an der Liebe vorbei, wenn man aus der Bibel lehrt und das tun wir ja. Also die Konkretion ist vielfältig, aber das Wesen von der Liebe, das ist einzigartig. Das Wesen der Liebe ist einzigartig. Da gibt es nicht viele Wege, nicht viele Arten des Wesens der Liebe. Es gibt nur ein Wesen der Liebe und das ist Gott. Gott selbst ist das Wesen der Liebe. Und deswegen lade ich dich und mich ein, dieser Liebe zu begegnen. Wir wollen gemeinsam da hineinwachsen als Gemeinde. Zum einen, indem wir Begegnungsräume mit Gott schaffen, der die Liebe ist und uns lieben lassen. Und zum anderen, indem wir darin wachsen, unsere Nächsten zu lieben. Beides gleichermaßen. Und dieses Erste, uns von Gott lieben lassen, das machen wir gleich praktisch im Abendmahl, machen wir das. Ihr wisst es, da feiern wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Da erinnern wir uns an diese Liebe Gottes, da sehen wir das, da schmecken wir das, wie Jesus uns liebt. Und da können wir das nochmal neu erleben und für uns selber in Anspruch nehmen. Und ich bete jetzt und dann hören wir ein kurzes Instrumental und du kannst in dieser Stille Gott vielleicht noch ein paar Dinge sagen, die du zu dem Predigtthema auf dem Herzen hast. Und nach dem Instrumental hat Frank dann das Abendmahl anleiten. Aber ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Liebe bist und dass du uns so unglaublich liebst, dass wir geliebt sind, obwohl du alles kennst in uns. Jeden Gedanken, jede Sekunde unseres Lebens hast du gesehen. Du kennst nicht nur das, was wir getan haben, sondern auch das, was wir denken oder was wir tun wollen. Und trotzdem liebst du uns, Jesus. Trotzdem liebst du uns. Und zwar von ganzem Herzen. Und zwar so sehr, dass du für uns gestorben bist, dass du alles gegeben hast. Und Jesus, so wollen wir dir auch alles geben. Wollen uns bestimmen lassen, uns prägen lassen von deiner Liebe. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diese Liebe, deine Liebe, in uns Raum gewinnt, in jedem Einzelnen, der hier sitzt. Dass wir sie immer mehr verstehen und dann leben. Dir zur Ehre. Amen. Habe ich noch den Segen für euch. Steht doch bitte dazu auf. Es ist ein Segen aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, 17 und 18. Der Gott, der Liebe ist, der segne dich. Denn du bist in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit du mit allen Heiligen begreifen kannst, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe Gottes ist. Auch damit du die Liebe Christi erkennen kannst, die alle Erkenntnis übertrifft, damit du erfüllt wirst, bis du die ganze Fülle Gottes erlangt hast. So segne dich der dreieine Gott mit seiner Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.